Ja, ich möchte euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit seinem Frieden grüßen und auch gleichzeitig Grüße aus unserer Gemeinde in Dülm weitergeben. Sie sind auch fleißig dabei, jetzt den Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Und es ist so wunderbar, nicht nur hier bei uns in Coesfeld und in Dülm, sondern weltweit feiern die Menschen Gottesdienst. Natürlich, wie wir gehört haben, nicht in allen Ländern, aber es ist nicht wunderbar, dass Menschen weltweit zusammenkommen und Gott loben und preisen und sein Wort hören. Ich möchte heute über ein Thema mit euch nachdenken, was teilweise Freundschaften zerstört. Also es gibt ein Sprichwort bei einem Thema, wo die Freundschaft aufhört. Es gibt auch einen weiteren Spruch, dieses Thema regiert die Welt. Vielleicht kommt der ein oder andere schon darauf, worüber ich sprechen möchte, und zwar über Geld. Geld regiert die Welt, so sagt man. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das ist ein Thema, was uns Christen in dieser Welt auch betrifft. Es ist nicht so, dass wir mit diesem Thema nichts zu tun haben. Im Gegenteil, die Bibel ist voll von diesem Thema. Und oft warnt sie uns davor. Lass mich euch eine wahre Begebenheit erzählen, die ich vor kurzem gehört habe. Da ist ein Mann, der sich taufen lassen wollte in den Taufbecken steigen. Und den Ältesten ist aufgefallen, dass er etwas in der Hosentasche hatte. Und sie haben gesagt, Bruder, warte, du hast noch was in der Hosentasche. Du musst die Taschen leeren, bevor du in den Taufbecken hineinkommst. Und dieser Mann holte aus seiner Tasche ein Portemonnaie, also eine Geldbörse. Und sagte, nicht nur ich, sondern auch mein Portemonnaie bedarf dieser Taufe. Was er damit sagen wollte ist, Geld hatte in der Vergangenheit sein Herz so sehr eingenommen, dass er es für nötig hielt, seine Geldbörse mitzutaufen. Und wisst ihr, ich denke, dass auch wir Christen immer wieder in die Versuchung kommen, mit dem Geld falsch umzugehen. Sicherlich wird das Wort Gottes uns nicht sagen, wo wir unser Geld in welche Aktien oder ETFs hineinlegen sollen oder wie viel Geld wir zurücklegen sollen. Aber die Bibel gibt uns Basisanweisungen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollten. Und dazu möchte ich mit euch gerne einen Text aus dem Wort Gottes lesen. Und zwar sind es zwei Textausschnitte aus dem 1. Timotheusbrief. Dort schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter, Diener und auch gleichzeitig sein geistliches Kind Timotheus. Es wird wahrscheinlich einer der letzten Briefe von Paulus sein. Und er schreibt ihm Folgendes. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Jetzt ab Vers 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Vielleicht spricht der Text jetzt schon zu dir. Zu mir spricht er immer wieder, wenn ich ihn lese. Und vielleicht sehen wir hier, vielleicht, wenn es um Geld geht, nur das Negative. Aber wir werden gleich feststellen, dass hier auch positive Dinge genannt werden. Was uns helfen soll, dazu möchte ich vier Punkte mit uns betrachten, wie wir mit Geld umgehen sollen. Ich glaube, damit wir einen Perspektivwechsel haben in unseren Gedanken, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen immer Christus-zentriert denken bei allen Themen. Und was mir dabei hilft, ist zu verstehen, dass Geld nicht mein Geld ist. Wir sagen mein Geld und teilweise besitzen wir es. Aber wir müssen das ganz anders sehen. Alle Finanzen, das ganze Geld, was wir haben, den ganzen Besitz, ist nicht unseres, sondern wir sind nur Verwalter des Geldes. Und das sagt David so deutlich. Dazu möchte ich mit euch auch eine Bibelstelle lesen, bevor wir eigentlich in den Text aus 1. Timotheus einsteigen. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit mir lesen. Sind zu weit? Genau. In den Versen 13 bis 14, 1. Chroniker 29, 13 bis 14. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Wisst ihr, David hatte den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. Eine Stätte, wo Menschen zusammenkommen und ihn loben und anbeten. Aber Gott hat ihm verboten, einen Tempel zu bauen, sondern sagte, dein Sohn wird den Tempel bauen. Und David wollte natürlich einen Anteil an dem haben, also wollte er seinem Sohn Salomo das Leben erleichtern. Und so haben sie Schätze gesammelt für den Tempel, alles, was sie bekommen konnten. Und dann sah David, wie viel zusammengekommen ist. Und was er dort überraschenderweise sagt, ist, Herr, was könnte ich dir geben oder was könnten wir dir geben? Ist nicht alles deins? Ist nicht alles, was dir gehört? Ist nicht das, was du uns gibst, dass wir es einfach nur weitergeben? Das ist das, was David hier verstanden hat. Ich glaube, wenn wir das in unserem Leben verstehen, dass wir nur Verwalter des Geldes sind, dann werden wir mit Geld auch sehr weise umgehen. Und wir brauchen sehr viel Weisheit bei dem Umgang mit Geld. Das heißt, alles, was wir auf der Erde besitzen und haben, kommt von Gott. Wisst ihr, es hört sich vielleicht so einfach an und wir würden das bestimmt unterschreiben. Aber wenn wir im Alltag unser Leben reflektieren, dann merken wir, dass es nicht so ist. Sondern ich glaube, dass wir mit unserem Besitz ganz anders umgehen. Aber von David können wir lernen, dass alles, was existiert, Gott gehört. Was heißt das heute praktisch für uns? Das heißt, dein Einkommen, was du bekommst, deine Rente, dein Haus, dein Erspartes, deine Löhne, Versicherung und alles ist letztlich nicht unser, sondern ist der Eigentum Gottes. Ich darf es natürlich genießen, ich darf in einem Haus leben und ich darf ein Einkommen haben und ich habe Geld, was ich natürlich auch im Restaurant ausgeben kann und anderen Sachen. Es ist nicht so, dass Gott uns etwas verbietet hier. Aber wenn wir mit den Gedanken im Hintergrund haben, dass alles, was wir haben, eigentlich von Gott kommt. Viele sagen, die reichste Bank ist dort oder dort oder dort. Nein, die reichste Bank ist im Himmelreich, bei Gott. Und in dieser Bank dürfen wir ebenfalls unsere Schätze sammeln. Es ist eine Bank, in der Geld und Schätze gut ankommen und gut aufbewahrt werden. Das ist der Himmelreich. Vielleicht mag jemand hier einwenden und sagen, naja, das kann sein, aber ich arbeite doch so hart für mein Geld. Ich habe es mir doch verdient. Es wird doch mein Geld sein, nicht Gottes Geld. Und ich gebe dir recht. Du arbeitest sehr hart für dein Geld. Und Gott lobt sogar Fleiß und Arbeit. Aber letztendlich dürfen wir nicht vergessen, wer gibt uns die Gesundheit? Wer gibt uns die geistliche Fähigkeit und die geistige Fähigkeit? Wer gibt uns die Kraft zu arbeiten? Wer hat uns einen Ausbildungsplatz geschenkt? Wer hat uns einen Arbeitsplatz geschenkt? Wer hat uns Menschen geschenkt, die in uns hinein investieren? Wer hat uns den wirtschaftlichen Rahmen geschenkt? Wir haben heute von Walmer gehört, dass es in Afghanistan Menschen gibt, die um ihr Leben fürchten müssen. Und ich war dieses Jahr auch in einem Land, wo die Armut so groß ist, dass die Menschen von morgens bis nachts arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Wir dürfen das als Geschenk annehmen, weil Geld ist, Gott uns dieses schenkt. Wir dürfen nicht so denken, dass wir dieses Geld besitzen, sondern Gott ist der Verwalter. Man könnte es vielleicht so ausdrücken. Stellt euch mal einfach einen Bauern vor. Er pflügt, er sät, er investiert, er arbeitet hart, aber er sorgt nicht für die Sonne, die scheint. Er sorgt nicht für den Boden. Er sorgt auch nicht für den Wachstum. Sondern Gott ist derjenige, der Sonnenschein schenkt, der Boden schenkt. Und so dürfen wir das auch mit der Verwalterschaft sehen. Die Begabung, die Gesundheit, die Möglichkeiten, sie kommen alles von Gott. Und deshalb müssen wir weise damit umgehen. Ich bewundere sehr Menschen, die das wirklich verinnerlicht haben. Ich habe einen Mann kennengelernt, der über 90% seines Einkommens spendet. Über 90%. Das muss man sich vorstellen. Er lebt so minimalistisch. Und ich glaube nicht, dass diese Lebensweise für uns alle ist. Und dazu möchte ich nicht auffordern, jetzt alles abzugeben. Außer wenn Gott dir das natürlich sagt. Aber dieser Mann hat gelernt, Gott mit seinem Wohl und Hab zu dienen. Und ich bewundere diesen Mann nicht, weil dieser Mann so viel gibt, sondern seine Herzenseinstellung. Er hat gesagt, weißt du, er hat noch nie in Aktien investiert oder nie Geld wirklich zurückgelegt. Er hat gesagt, weißt du, meine Frau ist mal an Krebs erkrankt und wir hatten viel Vermögen und sie ist gestorben. Und dann hat Gott zu ihm so deutlich gesprochen und gesagt, was möchtest du jetzt mit dem Geld machen? Und er hat gemerkt, dass dieses Leben vergänglich ist und schnell um sein kann. Und sie haben in die falschen Dinge ihr Leben lang investiert. Deshalb sagt Paulus Timotheus, was er zu tun hat. Paulus warnt Timotheus vor ihr Lehren. Er sagt ihm, wie man ein christliches Leben führen soll, wie man sich in der Gemeinde verhalten muss, was man in der Gemeinde einhalten muss. Und dann spricht Paulus dieses Thema an. Timotheus, der doch so reif eigentlich im Glauben ist. Aber er musste das auch hören. Er durfte es nicht vergessen, dass Timotheus diese Warnungen nicht unterschätzen darf. Wir sind Verwalter, aber Verwalter für eine kurze Zeit, wie es heißt. Wir sind Verwalter nur für eine kurze Dauer, wie in 1. Timotheus 6, Vers 7 sagt. Er sagt, nackt und mit leeren Händen sind wir geboren und werden auch nichts mitnehmen. Also Paulus stellt hier die Geburt und den Tod nebeneinander. Er sagt, wir sind nackt geboren und wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Und wenn wir sterben, werden wir vielleicht schön geschminkt und vielleicht wird uns was angezogen. Aber wir werden ohne nichts ins Grab steigen. Deswegen stellt sich die Frage, wie viel Energie investiere ich in Dinge, die ich garantiert nicht mitnehmen kann? Hast du dir schon diese Frage einmal gestellt? Ich glaube, eine gute Legende beschreibt es sehr gut. Man weiß nicht, ob diese Legende wahr ist. Aber es gibt eine folgende Legende über Alexander den Großen. Man sagt, als Alexander der Große im Sterben lag, hat er seine 4 Generäle holen lassen. Und als sie vor seinem Sterbebett standen, haben sie ihn gefragt, was können wir dir Gutes tun? Und er hat gesagt, ich habe noch 3 letzte Wünsche und ich möchte, dass diese Wünsche unbedingt erfüllt werden. Er sagte, das erste, ich möchte, dass nur die besten Ärzte meinen Sarg tragen. Ich möchte auf dem Weg zum Grab, dass alle Kostbarkeiten, die ich besitze, verteilt und verschüttet werden. Meine Hand soll aus dem Sarg heraushängen, sodass jeder meine Hand sehen kann. Und seine Generäle waren total schockiert und sagen, Warum sollten wir das tun? Er sagte, alle Leute sollen sehen, dass selbst die besten Ärzte machtlos sind vor dem Angesicht des Todes. Dass alles, was auf der Erde gesammelt wird, auch auf der Erde bleibt. Darum der verstreute Reichtum. Dass wir mit leeren Händen geboren werden und diese Welt genauso wieder verlassen. Darum die heraushängende Hand. Das gibt uns wirklich zum Nachdenken. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die einen sehr guten Beruf hatte und sehr viel Reichtum angesammelt hat. Sie ist auch sehr gut mit Geld umgegangen. Aber sie hat Krebs bekommen, einen sehr aggressiven, bösartigen Krebs. Und diese Frau, wir hatten als Älteste ein Gespräch mit ihr, und sie hat uns so deutlich gesagt, dass wir aufpassen sollten, wie wir mit Geld umgehen. Wisst ihr, es kommt oft von den Menschen, die wirklich am Rande des Todes stehen und darüber nachdenken, was habe ich hier angesammelt und wofür dient es mir? Aber Paulus sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt, dass Gottesfurcht und Genügsamkeit uns ausreichen sollten. Er sagt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir mögen vielleicht einwenden, das ist doch zu wenig, Kleidung und Nahrung. Ich denke, er setzt diese Linie bewusst für uns. Nicht, dass wir keine Wohnung und kein Haus besitzen dürfen. Nein. Das würde ja den Gottesmännern auch im Alten Testament zum Beispiel widersprechen oder den Reichen im Neuen Testament oder den reichen Leuten heute in dieser Zeit. Aber was Paulus hier sagen möchte ist, wirklicher Reichtum liegt nicht in dem Geld, dem du hinterher bist oder das du hast, sondern in der Beziehung zu Gott und wie du gelernt hast, mit seiner Versorgung zufrieden zu sein. Ich glaube, einer der meist missbrauchten Verse kommt aus Philipper 4, Vers 13. Also viele kennen ihn. Ich bin imstande zu allem durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und Leute benutzen das, ich kann dies erreichen und das erreichen und das erreichen, das erreichen. Aber wenn man im Kontext liest, wovon Paulus eigentlich spricht, er sagt, er hat gelernt, reich zu sein, er hat gelernt, im Mangel zu leben, er hat gelernt, mit diesem und mit diesem. Und wer kann ihn stark machen? Christus. Weil er gelernt hat. Er sagt nicht, ich kann es schon, sondern er hat gesagt, ich habe gelernt. Also Genügsamkeit muss man lernen. Es ist nicht so, dass sie sofort da ist. Und das Interessante ist, dass Paulus sie sogar mit der Gottesfurcht verbindet. Das bedeutet, wenn ich Ehrfurcht vor Gott habe und mein Leben respektvoll vor ihm leben möchte, darf ich die Finanzen nicht ausklammern. Man hat das Gefühl, dass manchmal, jeder kennt es, in einem Haus gibt es sicherlich einen Raum, der immer unordentlich ist. Bei uns sind es nicht nur die Kinderzimmer, aber viele Räume, die Abstellkammer, und in diesem Raum lassen wir keine Leute rein. Es darf bloß keiner sehen, wie unordentlich es in diesem Raum ist. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal genauso in unserem Leben mit den Finanzen umgehen. Dass wir diesen Raum vor Gott absperren und ihn zumachen und Gott da nicht reinlassen wollen. Aber genau da möchte Gott ebenfalls rein. Wisst ihr, wir haben in einem armen Land einen Jungen, 15 oder 16 Jahre war alt, getauft. Und er war sehr arm, also wirklich nichts. Er hatte nur so ein Haus aus Lehm und einfach so eine Decke und fertig. Also wir haben auf dem Stein geschlafen und so einen kleinen Tisch, wo sie halt essen. Und er wird getauft und vor seiner Taufe sagt, ich muss es jetzt loswerden. Ich kann nicht um das, ich muss das loswerden. Wir haben gefragt, okay, erzähl. Er sagte, wisst ihr, ich bin so arm. Aber seitdem Jesus in meinem Herzen ist, sagt er, ich fühle mich so reich, als hätte ich alles, als würde mir jedes Flugzeug auf der Welt gehören, als würde ich von A nach B fliegen. Und wisst ihr, das hat mich so begeistert, ihn zu sehen. Er hat wirklich nichts, aber wahrer Reichtum hatte er im Herzen. Jesus hat sein Leben so reich gemacht. Und wenn ich diesen jungen Mann gegenüber von einem reichen Menschen, der Christus nicht in seinem Leben hat, vergleiche, dann sind das Weltenunterschiede, was für eine Freude und Frieden dieser junge Mann hat, im Gegensatz zu diesem Mann. Das heißt, Gottes Furcht, ich muss auch im Hintergedanken haben, dass Gott immer alles sieht, was ich tue. Und wenn Gott weiß, was ich tue, dann muss ich auch mein Leben danach orientieren und wissen, dass Gott auch sieht, wie ich mit meinen Finanzen und mit meinen finanziellen Entscheidungen umgehe. Sicherlich gibt es viele Gefahren. Konsum, heute kaufen, heute haben, später bezahlen. Wie viele Menschen kommen so in ihre Schulden? Junge Menschen, das bestellen, später bezahlen. Und dann häufen sich so viele Schulden an, dass sie in diese Gefahr hineintappen und viele Schulden mit ins Leben nehmen. Oder vielleicht gilt das nicht nur für junge Menschen, PlayStation-Spiele, 1000 Spiele, Play Store, Apps, wie viele Sachen man einfach so verschwenden kann. Ich kenne so viele Jugendliche, die so verschuldet sind, weil sie irgendwelche Spiele spielen und pro Monat 100 bis 300 Euro ausgeben für ein Spiel, damit sie einen Gegenstand in dem Spiel haben. Wisst ihr, die Welt weiß, wie man Jugendliche anlockt, aber auch uns Erwachsene. Ich habe sehr viel mit suchtkranken Menschen gearbeitet und es ist überall dasselbe. Es ist wie eine Kette. Kennt ihr diese Haken, die man einhakt? Ich weiß nicht, wie man sie nennt, um Gewichte einzuhaken, Karabinerhaken. So. Und so arbeitet Satan. Er gibt uns erstmal einen Haken und dann noch einen Haken und noch einen Haken, noch einen Haken. Und dann wird die Leine immer größer, an die wir gebunden sind. Er lockt uns mit etwas Kleinem und dann verschulden wir uns so sehr. Und da müssen wir wirklich, wirklich aufpassen. Und davor werden wir gewarnt. Diesem Konsumdruck, den müssen wir loswerden. Es gibt ja einen Tipp, ich weiß nicht, ob ihr von diesem Tipp gehört habt, die 24-Stunden-Regel. Wenn du jetzt etwas kaufen möchtest, was Großes, dann warte 24 Stunden, bete darüber und wenn du dann noch ein gutes Gewissen hast, einen Frieden, dann kauf es. Wenn nicht, dann warte am besten noch. Oder was ist mit unserem Handy, was ein Jahr ist? Oder vielleicht 2 Jahre. Und wir brauchen sofort das Neueste, weil wir auf dem neuesten Stand sein sollen. Nicht, weil es kaputt ist, sondern weil wir immer das Neueste haben wollen. Weil wir uns immer definieren über das, was wir haben. Über das, wie die Menschen uns sehen. Aber Paulus sagt uns, Genügsamkeit und Gottesfurcht, das ist das, worauf wir unseren Fokus legen müssen. Genügsamkeit schaut nicht auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe, mit Dankbarkeit. Wir müssen gegen das nie genug ankämpfen, täglich in unserem Leben, in allen Bereichen und vor allem in den Finanzen. Deswegen sagt Paulus, Nahrung und Kleidung soll euch ausreichen. Und alles andere dürfen wir dankbar natürlich auch genießen. Aber wir dürfen uns nicht davon beherrschen lassen und unseren Fokus draufsetzen. Und Paulus warnt uns dann vor einer Gefahr, die Geldliebe. Die Wurzel alles Bösen, sagt er. Vielleicht denkst du, Paulus warnt hier doch die reich werden wollen und durch die Reichen. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Weißt du, wie reich du bist? Es gibt einen Rechner im Internet. Da darf jeder gerne nachrechnen, wie reich er ist. Ich habe jetzt einfach mal hochgerechnet. Wenn man 2.000 Euro netto mit zwei Erwachsenen, also Ehepaar und zwei Kindern im Haushalt lebt, 2.000 Euro. Jetzt dürft ihr schauen, ob ihr drunter oder drüber liegt. Wenn das der Fall ist, dann gehörst du weltweit zu den 74,6 dann bist du reicher als 74,6% der Menschen. Mit 2.000 Euro netto, also ohne Abzüge, beide Ehepartner und zwei Kinder, bist du reicher als 74% der Menschen weltweit. Also kann man hier schon erkennen, dass wir eigentlich sehr reich sind. Wenn man in andere Länder reist, dann merkt man schon, je nachdem welches Land man reist, aber merkt man, wie viel Geld man eigentlich besitzt und wie schön man es hat. Aber nicht das Reichsein ist hier die Gefahr, sondern die Liebe zum Geld. Das ist das, was böse ist. Warum? Weil die Versuchung so groß ist, den Fokus von Gott wegzubekommen und immer auf das Reichtum zu lenken. Paulus sagt, dass viele dadurch Schiffbruch erlitten haben und viele Schmerzen erlitten haben. Und sicherlich hat er einige Fälle im Gedächtnis im Blick, von denen er berichten könnte. Und es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die durch Geld abgelenkt werden und in Begierden verfallen und stolpern und vom Glauben abkommen. Erinnern wir uns an Jesus, unser Herr, der selbst in der Wüste war. Was hat ihm Satan da angeboten? Er hat gesagt, schau dir diese Reichtümer an. Schau dir diese Reiche an. Das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederkniest. Er wollte Jesu Anbetung. Ist es nicht interessant, dass Jesus ihm nicht gesagt hat, das kannst du mir gar nicht geben? Das hat er nie gesagt. Ich denke, dass Satan auch in der Lage ist, jemandem Geld zu verschaffen. Das ist keine Frage. Gott gehört alles, aber Satan kann dir zu Geld verschaffen. Und wie viele Stars oder Sänger, die in Hollywood sind, haben schon öffentlich bekannt und ausgesprochen, ich habe meine Seele an Satan verkauft, ich habe dies und das. Es ist mittlerweile so offensichtlich und kein Geheimnis, dass die Menschen ihre Seele verkaufen, um an Geld zu kommen. Ich persönlich habe einen Fall kennengelernt, einen ehemaligen Satanisten, der mir erzählt hat, wie man solche Bünde und Verträge macht. Wisst ihr, wir feiern das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Und die Menschen unterschreiben mit ihrem eigenen Blut, damit sie ihre Seele verkaufen. Und diese Person ist sehr wohlhabend geworden durch verschiedene Sachen. Aber das ist die Gefahr. Satan weiß ganz genau, wie er uns anlocken muss. Das Entscheidende ist, wie ist deine Herzenseinstellung zu Geld? Und ich wundere mich immer wieder, die Menschen, die eine gesunde Einstellung zum Geld haben, sie haben niemals Mangel. Im Gegensatz zu den Menschen, die viel Geld haben und viel ausgehen, die haben immer wieder Schulden oder kommen in Bedrängnis, in finanzielle Not. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn wir wenig haben, dass wir Gott anrufen und sagen, Gott, ich leide gerade so sehr Mangel. Kannst du mir da nicht helfen? Ich habe finanzielle Not. Aber selten hört man, wenn man sagt, hey, ich danke dir so sehr für diesen Reichtum, den du mir gegeben hast. Ich danke dir für das Haus. Ich danke dir dafür. Sondern unsere Not treibt uns öfters auf die Knie als die Dankbarkeit, die wir Gott gegenüber eigentlich geben sollten. Wir sehen, dass dieses Wollen eigentlich das ist, was falsch ist. Ich will reich werden. Und manchmal kostet es, was es wolle. Aber wer klug ist, der hängt sein Herz nicht an diese Reichtümer. Paulus zählt hier drei Schritte auf. Er sagt, das ist die Falle. Einige fallen in Versuchung, also nicht nur versucht werden, sondern sie fallen hinein. Er sagt nur, es bleibt nicht in der Versuchung, sondern durch diese Reichtümer fällt man auch hinein. Es ist leicht, sich da hineinziehen zu lassen. Das zweite, Fallstricke, ein Netz, er nimmt das Bild aus der Jagd. Also Netze werden ausgeworfen und man verfängt sich und ist gefangen. Egal, ob es Kredite sind, Verträge, unser Lebensstil. Und es ist sehr, sehr schwierig, da später rauszukommen. Und viele schädliche Begierden und törichte Begierden, also unvernünftige, die uns sogar schaden und die uns sogar wehtun. Meine Familie hat mal ein Zeugnis erzählt, wovon ich sehr auch ermutigt wurde. Sie hatten also sehr, 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 sehr viel Geld, sagen wir aus meiner Sicht sehr viel Geld. Also er hatte ein sehr gutes Einkommen und die Frau auch. Und dieser Mann hatte sehr viel auf der Arbeit, sehr viele, also nicht nur sehr viel Arbeit, sondern sehr, sehr viel Stress. Und irgendwann hat er zu der Flasche gegriffen. Erstmal waren es 2 Bier, dann 3 Bier, dann 4 Bier. Und dann hat sich das gesteigert. Und er hat gemerkt, dass wenn er sich so mit Alkohol abschießt, dass er endlich frei ist. Er spürt diesen Schmerz nicht. Er wollte diesen Schmerz mit Alkohol betäuben. Und irgendwann ist dieser Mann spielsüchtig geworden. Und er hat die Familie so in den Ruin getrieben, dass sie alles verloren haben. Sie haben ein Auto verloren, sie haben das Haus verloren, sie haben alles verloren. Und dann war es schwierig, das Ganze wieder aufzubauen. Und in dieser Not hat dieser Mann Jesus kennengelernt. Fast obdachlos, kurz davor. Und als die Familie gesehen hat, was Jesus in diesem Mann getan hat, also das ist nicht nur, dass Jesus ihn gerettet hat, sondern Jesus hat ihn so umgestaltet, dass sie ihn gar nicht mehr erkannt haben. Und dieser Mann hat gesagt, ich diente früher Satan und dem Geld, heute möchte ich Gott dienen. Und dieser Mann ist heute so freigebig und wenn ich an ihn denke, dann denke ich immer wieder an diese Bibelstelle, dass man so schnell in Versuchung gerät. Nicht nur als Nichtchrist, sondern ebenfalls als Christ. Jeden Tag müssen wir uns die Frage stellen, Herr, ich möchte mein Kreuz auf mich nehmen, aber was bedeutet das gleichzeitig für mich? Heißt das, ich setze Gott an erste Stelle oder heißt das, ich setze meinen Genuss und meine Begierden und alles andere an erste Stelle? Vielleicht denkst du jetzt schon in diesem Gottesdienst, oh, was könnte ich heute tun? Ich werde heute vielleicht die WM schauen und ich werde dies tun und wenn ich das tue und das tue und das tue und ich werde vielleicht mich zu Hause hinsetzen, noch ein bisschen in meine Aktien hineinschauen oder dies oder das. Wisst ihr, das kann unser Herz sehr einnehmen. Und das ist wie ein Tropfen Öl, das in Wasser gelangt. Ihr wisst ja, ein Tropfen Öl verpestet 1000 Liter Wasser. Genauso fängt es an. Ein Tropfen in unserem Herzen kann unser Herz vergiften. Deshalb sagt Salomo, mehr als alles andere behüte dein Herz. Das heißt, wenn du reich werden möchtest, und ich glaube, ich spreche da erstmal an junge Leute. Als ich jung war, wollte ich auch unbedingt reich werden. Ich wollte der beste Fußballspieler der Welt werden und reich werden und sehr bekannt und so weiter. Aber damit öffnet man der Geldgier die Tür zu seinem Herzen. Und Geldgier zieht uns Stück für Stück wie ein Netz, das uns gefangen hält in unserem Leben und verpestet unser Herz. Und unser Glaube kann dadurch auch sehr großen Schaden nehmen. Interessantes Beispiel ist auch der Jünger Judas. Judas hat das Geld sehr geliebt, heißt es. Als Jesus gesalbt wurde, hat er gesagt, wofür verschwenden wir das Ganze? Wir können das doch verkaufen und den Armen geben. Aber in Wirklichkeit hat Geld sein Herz beherrscht. Er hat Geld geklaut. Und er hat Jesus für einen Sklavenpreis verkauft. Das ist interessant. Für eine kleine Summe hat er Jesus verkauft. Und diesen Judas dürfen wir nicht in unser Herz hineinlassen. Aber jetzt habe ich so viel Negatives über das Geld gesagt. Es muss doch was Positives geben, oder? Ja, es gibt was Positives. Paulus sagt zu den Reichen jetzt. Und ich würde sagen, dass wir fast alle reich sind. Wir haben so viel, wir haben mehr, als die Grundbedürfnisse es erlauben. Also jeder von uns hat mehr als Nahrung und Kleidung. Wir haben sehr viel und wir können Geld zurücklegen, wir können uns Dinge leisten, wir können uns bestellen, was wir wollen. Nicht jeder, aber ich spreche jetzt in einer Allgemeinheit, dass wir hier in Deutschland ein sehr, sehr schönes Leben haben. Aber Paulus sagt hier in den Versen 17 und 19, dass es eigentlich zwei Gefahren sind. Einmal Hochmut. Wenn du reich bist, dann musst du aufpassen. Nicht, ich habe es geschafft. Ich bin klüger und ich bin besser als alle anderen. Der trägt doch nur einen Blaumann. Und ich bin Teamleiter von 10 oder 15 Leuten. Ich bin was Besseres. Auf keinen Fall, sagt Paulus. Nicht hochmütig. Besitz und deine Arbeit gibt dir keinen höheren Wert vor Gott. Sondern wir sind alle gleich. Und deswegen musst du aufpassen, dass du demütig in allem bleibst. Und eine falsche Hoffnung. Wenn wir auf Geld unsere Hoffnung setzen, dann setzen wir unsere Karte auf das falsche Pferd. Warum? Weil Geld nicht unbeständig ist. Geld ist sehr unsicher. Wir kennen das aus vielen Ländern. Die Ukrainer wissen, was ich meine. Viele haben ihr Haus verloren, ihren Besitz verloren, weil sie vor dem Krieg fliehen mussten. Und sicherlich kann auch hier Krieg ausbrechen. Wer kann uns garantieren, dass wir so einen Wohlstand weiterhin in Deutschland haben? Manche sprechen schon, dass wir keinen Wohlstand mehr haben. Aber da, wo wir uns sicher fühlen, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht fallen. Das heißt, wenn du deine Hoffnung auf Geld setzt, dann kann dir vieles in die Quere kommen. Krankheit, Krise, Krieg, Wirtschaftsrückgänge. Und dein Geld kann schnell dahin sein. Aber es gibt einen guten Platz, in den wir investieren können. Und zwar in die himmlische Bank. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmelreich. Vielleicht ein Nebensatz, den wir sehr gerne vielleicht übersehen bei diesem Thema. Paul sagt, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und da bin ich erleichtert. Es ist schön, auch das zu hören. Das heißt, alles, was wir von Gott haben, dürfen wir auch genießen. Du kannst in ein Restaurant gehen und mit deinen Freunden was essen. Du darfst auch mit deiner Familie ausgehen. Du darfst dir auch sicherlich was anschaffen, ein neues Auto. Du darfst dich auch über Nachtisch freuen, über einen Kuchen oder Eis oder was auch immer es ist. Ich kenne deine Lebenslage nicht. Aber Gott möchte uns das alles nicht verbieten. Sondern er möchte nur, dass wir richtig damit umgehen. Sondern er möchte im Gegenteil, dass wir das alles mit Genuss genießen. Er sagt, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also Gott gönnt es uns. Denk mir an Salomo oder David oder andere König, wie reich sie waren. Sie hatten alles da. Gott hat sie reich beschenkt. Und wenn Gott dich reich beschenkt, dann darfst du das genießen. Du darfst es nicht als verwerflich oder als Sünde sehen, dass das, was du hast und das, was du genießen darfst, es ist ein Geschenk. Die Frage ist, was machst du mit deinem Besitz? Und hier möchte ich euch vier Kennzeichen, die Paulus auch hier erwähnt, mitgeben. Gutes tun. Das heißt, ich habe zwar Besitz, aber mit diesem Besitz kann ich Menschen praktisch unterstützen. Reich werden an guten Werken. Also das Gegenstück von reich werden wollen. Entweder möchte ich reich Geld werden oder ich möchte reich an guten Werken geben. Das stellt Paulus gegenüber. Freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Ich möchte hier ganz praktisch, weil ich es darf und nicht aus dieser Gemeinde komme, ansprechen. Wisst ihr, was mir auffällt? Egal in welcher Gemeinde ich bin, und ich spreche nicht nur über die Gemeinden hier in Deutschland, sondern weltweit, dass man merkt, wie sehr die Leute mit der Gemeinde verbunden sind an dem, was sie geben. Ich meine nicht die Höhe der Spende, sondern ob sie geben. Wisst ihr, John MacArthur, vielleicht kennen einige ihn, er hat mal diesen sehr provokativen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn du wissen willst, ein Mensch Jesus liebt, dann schau, wie viel er oder wie er mit seinen Finanzen umgeht. Also er möchte sagen, wenn du Geld nur in deinen Taschen einbehältst und es nur für dich ausgibst, dann liebst du Jesus nicht. Und Geld ist etwas, was uns auch Macht geben kann, auch in der Gemeinde. In der Gemeinde versuchen wir, wenn wir nicht hinter der Leitung stehen, dann wollen wir sie bestrafen, indem wir sagen, ich spende hier nichts mehr hin. Ich spende lieber an Open Doors oder ich spende lieber dahin oder dahin. Es ist auch gut und wichtig, dass du woanders hinspendest. Aber vergiss nicht, dass Gott die Leitung, egal ob du sie magst oder nicht, eingesetzt hat. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Das heißt, die Gemeindeleitung wird letztendlich Verantwortung übernehmen. Ich habe nicht mit der Gemeindeleitung darüber gesprochen, dass ich das erwähnen werde. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, dass ich das sehr deutlich beobachte. Am Ende des Tages, wenn die Menschen vor Gott stehen werden, wird Gott die Gemeindeleitung zur Verantwortung ziehen, wenn sie falsch mit dem Geld umgehen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, wenn ich nicht dahinter stehe, sie zu bestrafen. Wir kommen alle zusammen. Dieses Gebäude muss bezahlt werden. Das Licht muss bezahlt werden. Das Brot, der Wein. Vielleicht sagst du, es sind keine großen Kosten. Aber trotzdem, was mache ich mit dem Geld? Und da zeigt sich, ob ich mit der Gemeinde verbunden bin oder nicht. Und das zeigt auch, ob ich hinter der Gemeinde stehe oder nicht. Und diese Frage kannst du dir sicherlich selbst stellen, ob ich hinter der Gemeinde stehe oder nicht. Vielleicht fragst du dich, wie ich auf dieses Thema komme, weil ich viele Gemeinden kennengelernt habe und deren Probleme, die genau mit diesem Thema ein Problem haben. Unsere Aufgabe ist nicht immer zu schauen. Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen, aber nicht immer zu schauen, wo geht das Geld hin. Was macht die Gemeinde dafür? Gott hat die Menschen berufen und Geld möchte das Geld auch so einsetzen. Wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten. Du sagst dir, gut, aber was kann ich noch tun? Vieles. Wie wär's, wenn du einen Menschen leiden siehst und sagst, hey, vielleicht tue ich ihm was Gutes. Was ist über eine Patenschaft, über die du nachdenken könntest? Wie viele Kinder gibt es, die wirklich angewiesen sind? Gläubige Kinder, die sich keine Schulbildung leisten können. Oder ein Missionswerk. Einen Missionar. Bis ja am Ende des Tages sammeln wir uns Geld und Schätze im Himmelreich. Ich weiß nicht, wie dein Haus aussieht, ob es leer an Schätzen ist oder ob du mittlerweile ein schönes Gemälde drin hängen hast in deinem Haus im Himmelreich, ein schönes Sofa, ob du vielleicht einen schönen Tisch dort hast im Himmelreich. Wir sollen Schätze im Himmelreich sammeln. Das ist das, worauf wir unseren Fokus setzen müssen. Ich möchte euch noch ein praktisches Beispiel erzählen. Dieses Jahr waren wir in Äthiopien und haben sehr viel Geld mitgenommen, die wir gesammelt haben. Und es ist so eine hohe Summe zusammengekommen, mit der ich niemals gerechnet hätte. Und als wir dort angekommen sind, war ich sehr überrascht, wie viel Not es gibt. Und ich sage nicht Not in dem Sinne, dass es so viele Arme gibt. Arme gibt es überall. Und wir waren 5 Minuten auf der Straße und wir hatten über 30 kleine Kinder vor uns, die gebettelt haben. Ein Junge hatte sein Geschwisterkind auf dem Rücken. Von morgens bis abends habe ich ihn gesehen, wie er nach Geld bettelt, weil seine Mutter zuckerkrank ist. Ich habe gesehen, wie Waisenhäuser, christliche Waisenhäuser gegründet wurden, aber sie so an Nahrung leiden und uns mangelt. Ich habe einen Evangelisten kennengelernt, der 180 Muslime zum Glauben gebracht hat. Nur letztes Jahr, ein Jahr. Davon waren 10 Imame, also Lehrer des Islams. Und ich bin so verwundert, dass diese Menschen wenig haben und genügsam sind. Und ich habe mich wirklich überführt gefühlt und habe mich gefragt, was tue ich mit meinem Geld? Sammle ich das für mich oder kann ich vielleicht auf eine Sache verzichten, die ich nicht brauche und eher dorthin spenden? Ein Mann kam zu mir an und hat mir uns über 4.000 oder 6.000 Euro in die Hand gegeben. Das ist ein hoher Betrag. Und im ersten Augenblick würde man an einen reichen Mann denken. Aber dieser Mann hat eine kleine Rente und er sammelt von morgens bis abends Pfandflaschen und gibt sie ab, aber nicht für sich, sondern um in das Reich Gottes zu investieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Pfandflaschen man sammeln muss, um 4.000 oder 6.000 Euro einzusammeln? Es ist eine sehr, sehr hohe Summe. Und ich bewundere diesen Mann nicht für das Geld, was er gibt, sondern für seine Herzenshaltung. Und wiederum ist es nicht für uns. Aber wir sind trotzdem angehalten zu prüfen, wie gehe ich mit meinem Geld, mit meinen Finanzen um. Es kann auch ein praktisches Beispiel sein, wie von einem jungen Mann, den ich euch zum Schluss jetzt noch erwähnen möchte. Er war mit seiner Frau in den Flitterwochen und als sie zurück nach Deutschland kam, sollten sie abgeholt werden. Aber er hat dort gesehen, wie ein älteres Ehepaar total verwirrt war und nicht wusste, was sie tun sollten. Und er dachte, na gut, vielleicht gehe ich mal hin und biete meine Hilfe an. Und er geht zu diesem Ehepaar und fragt, was kann ich ihnen tun? Und die haben kein Wort verstanden. Und dieser Mann, der Russlanddeutsche, hat seine Leute sicherlich erkannt. Er sagte, sprechen Sie vielleicht Russisch? Ja, wir sprechen Russisch. So, dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und sie haben davon erzählt, sie kamen aus Israel und wollten weiterhin nach Kanada. Aus irgendeinem Grund mussten sie in Deutschland, oder über irgendeinen Umweg mussten sie auf jeden Fall in Deutschland notlanden. Weil die Mutter, die ist bewusstlos geworden, ist ins Krankenhaus gekommen. Eine sehr, sehr alte Frau, über 90 Jahre alt oder kurz vor die 100. Und dieser junge Mann hat zu seiner Frau gesagt, wir müssen ihnen helfen. Er sagt, ja, wir werden doch abgeholt. Und gleichzeitig kommt der Fahrer, der sie abholen wollte. Und dieser Mann sagt zu dem Fahrer, es tut mir leid, ich weiß, du willst mich abholen. Aber ich bitte dich, gib mir noch eine Stunde. Ich muss noch was ganz Wichtiges erledigen. Und dieser Fahrer, der war so in Eile und er musste unbedingt weg und sagte, ey du, ich komme von der Arbeit und ich muss ja schnell weg. Und er sagt, bitte, 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 ich bitte dich, tu es für mich. Okay. So, und dieser Mann hat dann gebeten, 2 Minuten später wiedergekommen, hast du noch Platz im Auto für 2 weitere Leute? Guckt ins Auto, na gut, 4 Plätze frei, dann kommt. Und dann hat er das Ehepaar mitgenommen, er und seine Frau sind auch mit eingestiegen und sind zum Krankenhaus gefahren, wo die Mutter drin lag. Und die Mutter lag dort und er hat dieses Ehepaar, was kein Deutsch konnte, kein Englisch konnte, nur Russisch und Hebräisch, was in Deutschland auch nicht viel weiterhilft, hat sie dann ins Krankenhaus geführt, hat mit der Rezeption gesprochen, Zimmer gefunden und so weiter. Und dann stehen sie da. Und sie haben ihr letztes Geld anscheinend schon ausgegeben. Also sie hatten kein Geld dabei. Und dieser junge Mann hat mit der Frau gesprochen und gesagt, schön, und seid ihr Christen? Und sie haben gesagt, ja, wir sind Christen. Oh, was für ein Zufall. Und die Oma sagte, der Herr hat uns einen Engel geschickt, der junge Mann, der euch dahin gebracht hat. Und dieser junge Mann hat sich verabschiedet, hat die Nummer weitergegeben und gesagt, falls ihr was braucht, dann könnt ihr mich anrufen. Und auf dem Weg zum Auto, das Ehepaar hat ihn gefragt, ob er ihnen 10 Euro geben könnte, weil sie ja mit dem Geld irgendwie wieder zum Flughafen müssten. Und er hat ihnen 10 Euro gegeben, aber er wusste, dass das Geld nicht ausreichen würde. Er ist dann zurück im Flur und dann spürt er, dass in seinem Herzen, dass er etwas Falsches getan hat. Und er fühlt sich von Gott so überführt. Er hat gesagt, Gott, ich habe doch 50 Euro in meinem Portemonnaie. Warum bin ich so geizig und kann nicht diese 50 Euro abgeben? Er ist wieder zurückgegangen, hat die 50 Euro rausgeholt, hat gegeben, hat gesagt, für eure Fahrt. Und sie haben alle angefangen zu weinen. Und sie haben gesagt, weißt du, was du nicht mitbekommen hast? Wir haben gesagt, Herr, wir stecken am Flughafen in Not. Und sie waren so irritiert. Aber davor haben sie gebetet, bitte schick uns einen Bruder im Glauben, der uns den Weg zum Krankenhaus zeigt. Und wir bitten dich, dass du uns Geld schenkst, wenigstens 50 Euro, mit denen wir wieder zum Flughafen kommen. Und genau das ist passiert. Und dieser junge Mann hat letztendlich gesagt, dass er verstanden hat, dass er Geld nicht einbehalten darf, sondern es ist letztendlich Gottes Geld. Lass mich diese vier Punkte nochmal zusammenfassen. Und ich hoffe, dass du wenigstens einen Punkt heute mitnehmen kannst. Wir sind Verwalter des Geldes, nicht Eigentümer des Geldes. Gottesfurcht mit Genügsamkeit. Es muss uns alles ausreichen, was wir besitzen. Wir müssen aufpassen vom Reichwerden und Geldliebe. Das ist das, was uns in Versuchung und auch selbst wie ein Netz einfängt. Und mit Gottes Geld dürfen wir in sein Reich investieren und freigebig sein. Amen.